und willkommen zu einer neuen Sendung von Radio Prag. Mein Name ist Margareta Kachlikova, ich werde Sie durch das heutige Wochenendprogramm führen. 1966 verbrachte der argentinische Revolutionär Che Guevara mehrere Monate in der Tschechoslowakei. Einzelheiten zu dieser wenig bekannten Episode in seinem Leben in unserem Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Eine Weltpremiere fand auf der neuen Szene des Prager Nationaltheaters an diesem Freitag statt. In der zeitgenössischen Oper geht es um das Schicksal des Bildhauers, der in den 1950er Jahren das monumentale Stalin-Denkmal auf der Prager Anhöhe Letna geschaffen hatte. Mehr in unserem Kultursalon. Und zwischen den beiden Sendereien lernen wir Tschechisch. In der heutigen Ausgabe besuchen wir Gymnasium. Bleiben Sie dran, ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Es ist eine wenig bekannte Episode aus dem Leben von Che Guevara. 1966 verbrachte der argentinische Revolutionär mehrere Monate in der Tschechoslowakei. Inkognito lebte der damals 37-Jährige in einem Haus des Innenministeriums. So gut getarnt, dass nicht einmal die Gastgeber von seiner Identität wussten. Von Fidel Castro persönlich erfuhr der tschechoslowakische Geheimdienst Jahre später, wen er da eigentlich beherbergt hatte. Mehr zum Aufenthalt von Che und zur Bedeutung von Prag als Drehscheibe für südamerikanische Guerillakämpfer im folgenden Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Der Beitrag von Annette Kraus wurde im Juni 2016 zum ersten Mal ausgestrahlt.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Ein Haus auf dem Land südöstlich von Prag. Das war die Zuflucht von Che Guevara im Frühjahr 1966. Reichlich frustriert von der erfolglosen Mission im Kongo und gesundheitlich schwer angeschlagen, traf Che Guevara im März auf dem Flughafen Prag-Ruzinje ein.
Er war in der Position eines Menschen, der auf der Suche ist, wie es weitergeht. Das heißt, dieser Aufenthalt in Prag war für ihn so eine Art Zwischenspiel, eine kurze Zeit, in der er Kraft und Orientierung gewinnen wollte.
Sagt Prokop Tomek, der Historiker vom Militärhistorischen Institut in Prag, hat die Akte Venkov ausgewertet. Sie befasst sich mit dem konspirativen Haus des Innenministeriums in Latvi-Kamenice. Nach einigen Wochen in einer Prager Wohnung blieb Che Guevara dort bis Juli 1966. Die Recherchen sind schwierig, denn namentlich taucht der Revolutionär in der Akte nicht auf.
Sein Aufenthalt wurde nicht von der tschechoslowakischen Abteilung für Auslandsspionage abgewickelt, obwohl sich Guevara am Ende sogar in einem ihrer Gebäude aufhielt, ohne ihr Wissen. Organisiert wurde sein Aufenthalt vom kubanischen Geheimdienst, respektive von den Mitarbeitern in der kubanischen Botschaft in Prag. Unsere Behörden haben sie nicht darüber informiert.
Laut Tomek befürchtete Guevara, dass die Geheimdienste der Tschechoslowakei vom CIA infiltriert seien und blieb daher lieber inkognito. Prag kannte er bereits von Besuchen während seiner Amtszeit als kubanischer Wirtschaftsminister Anfang der 1960er Jahre. Die Tschechoslowakei und Kuba knüpften damals enge Beziehungen.
Als Wirtschaftsminister war Guevara offiziell zweimal in der Tschechoslowakei. Zudem arbeitete eine ganze Reihe tschechoslowakischer Berater in Kuba. Experten aus unterschiedlichen Bereichen wie der Geologie, Berater der Wirtschaftsführung, mit denen er angeblich viele Gespräche führte.
Während die Staatsbesuche dokumentiert sind, waren die Informationen über seinen Aufenthalt im Jahr 1966 lange Zeit dürftig. Aufzeichnungen von Guevara sind nicht überliefert. Die Aussagen von Familienmitgliedern und Weggefährten sind oft ungenau. Als vor einigen Jahren die Unterlagen des tschechoslowakischen Geheimdienstes freigegeben wurden, bekamen Historiker erstmals Einblick in die gesamte Aktion Manuel.
Což byla od roku 1961 až do konce 60. let.
Dabei handelte es sich um Hilfen der tschechoslowakischen Auslandsspionage für den kubanischen Geheimdienst von 1962 bis Ende der 1960er Jahre. Sie dienten zur Vorbereitung und zum Transfer kubanischer und lateinamerikanischer Partisanen, kommunistischer Funktionäre und ganzer Gruppen über Prag nach Südamerika.
Nach Schulungen und ausgestattet mit falschen Papieren sollten die Entsandten in weiteren Ländern Lateinamerikas für die kommunistische Revolution kämpfen. Dass die Kubaner ausgerechnet die Tschechoslowakei zum Transitland erkoren, lag auch am liberaleren Klima vor dem Prager Frühling.
To byla země sice patřící do toho východního bloku.
Das Land gehörte zwar zum Ostblock, aber der Lebensstil war ein wenig näher am westlichen Europa. Ab 1964 gab es zum Beispiel Möglichkeiten zu reisen. Aus der Tschechoslowakei konnte man allmählich in den Westen und umgekehrt kamen die Menschen aus dem Westen auch hierher. Es gab mehrere Fluglinien. Von Rumänien aus wäre es zum Beispiel komplizierter gewesen, in den Westen oder nach Südamerika zu gelangen. Hier dagegen war es unauffällig, man war sozusagen auf etwas neutralerem Boden.
Anfang der 1960er war die Flugverbindung nach Prag eine der wenigen Möglichkeiten, um Kuba unauffällig zu verlassen. Mitarbeiter der kubanischen wie auch eine Abteilung der tschechoslowakischen Auslandsspionage kümmerten sich vor Ort um die praktischen Angelegenheiten.
Rozvědka jim pomáhala vylepšovat jejich falešní doklady, pasy.
Der Geheimdienst hat ihnen bei der Optimierung der falschen Papiere und Pässe geholfen oder auch mit Kleidung. Wenn es etwa Partisanen aus kubanischen Bauerndörfern waren, dann waren sie oft auffällig gekleidet und mussten so hergerichtet werden, dass sie auch unerkannt zum Beispiel über Paris weiterfliegen konnten. Insgesamt haben die Aktion über 1000 Menschen durchlaufen und einige lebten eben in diesem Haus.
Vor neugierigen Blicken waren die ausländischen Gäste in der Villa des Innenministeriums gut geschützt. Das Haus ist umgeben von einem Obstgarten. Die Ortschaft ist hügelig, bewaldet und schwer einzusehen. Manche Agenten sollen die örtliche Wirtschaft aufgesucht haben, die bis heute besteht. Che Guevara unternahm auch Ausflüge nach Prag. Und obwohl er maskiert und kaum zu erkennen war, kam es bei einem Stadtrundgang mit dem Geologen Petr Květon einmal fast zur Enttarnung. In der legendären Bierstube U Fleku soll Che Guevara in einen Streit mit anderen Gästen geraten sein.
Es kam zu einer Schlägerei und die öffentliche Sicherheit wurde gerufen. Mit seinem Begleiter ist er über den Hof geflüchtet und hat es geschafft zu verschwinden. Diese Information habe ich nicht direkt von diesem Geologen. Er ist schon vor Jahren gestorben. Er hat diese Geschichte aber einem Bekannten erzählt, und zwar zu einer Zeit, als man von Guevaras Aufenthalt noch nichts wusste. Deshalb ist es ziemlich wahrscheinlich, dass etwas dran ist.
Dass sich Guevara monatelang auf ihrem Staatsgebiet verborgen hatte, erfuhren die tschechoslowakischen Behörden erst 1970, 3 Jahre nach dem Tod des Revolutionärs in Bolivien.
Der Geheimdienst hatte ziemlichen Ärger, als Fidel Castro dort eine Gedenktafel für Che Guevara anbringen wollte. Es kam die Anfrage, wo sich dieses Haus befände, in dem er sich versteckt hatte. Und in diesem Moment hat der tschechoslowakische Geheimdienst überhaupt erst erfahren, dass Che Guevara hier war, erst durch diese Anfrage direkt von Castro.
Der Geheimdienst lehnte ab. Schließlich diente das Haus nach wie vor als Unterschlupf für Agenten und Untergetauchte. In einem internen Schreiben der Auslandsspionage vom Februar 1971 heißt es:
Wie Sie schon früher erfahren haben, hat Genosse Fidel Castro sein Interesse bekundet, den Standort des Hauses in Prag zu ermitteln, in dem Genosse Che Guevara vor seiner Abreise nach Lateinamerika mehrere Monate verbracht hat. Angesichts des Charakters dieses Objekts und der Unangemessenheit, diese Tatsache publik zu machen, empfehle ich, von unserer Seite aus keinerlei Initiative zu ergreifen und im Falle einer direkten Anfrage der kubanischen Freunde unsere Position angemessen zu erläutern.
Dass eine derart prominente Person wie Che Guevara den Behörden verborgen bleiben konnte, ist für Prokop Tomek aufschlussreich.
Je to mimochodem i taková informace o tom, že ten systém nebyl tady zdaleka tak dokonalý.
Das gibt doch Auskunft darüber, dass dieses System hier bei weitem nicht so perfekt war, wie viele Leute heutzutage glauben. Ganz offensichtlich hatte der Sicherheitsapparat nicht alles unter Kontrolle. Und zwar betrifft das diese liberalere Zeit in den 1960er Jahren.
Che Guevaras Aufenthalt an sich ist für den Historiker dagegen eine relativ bedeutungslose Episode. Schließlich gab es keinerlei Kontakte zur Politik. In den Medien allerdings setzten wilde Spekulationen ein, als der Standort des Hauses vor einigen Jahren bekannt wurde. Zum Liebesnest wurde es erklärt, weil die deutsch-argentinische Guerillakämpferin Tamara Bunke ebenfalls Hilfe vom tschechoslowakischen Geheimdienst erhalten hat. Ein Aufenthalt zeitgleich mit Guevara ist allerdings nicht nachweisbar. Selbst das Verhältnis zwischen den beiden wurde nie bewiesen. Prokop Tomek.
Ich denke, um Che Guevara gibt es einfach dieses Phänomen der Mythenbildung in verschiedenen Kombinationen. Mich persönlich überrascht es schon sehr, dass so viele Forscher, Filmteams und Journalisten auch aus dem Ausland hier waren, die sich damit beschäftigt haben. Man sieht daran, dass er fast 50 Jahre nach seinem Tod immer weiterlebt. Dieser Mythos interessiert die Leute immer noch und vielleicht ist das auch finanziell lukrativ. Er ist wohl einfach eine Person mit Potenzial.
Sein Kapitel zum Mythos hat auch der frühere argentinische Botschafter in Prag, Abel Posse, beigetragen. Er verfasste in den 1990ern einen Roman namens »Die Prager Hefte«. Darin lässt er Guevara auf Kafkas Spuren wandeln und beschwört seinen Geist in den Glasfenstern des Café Slavia.
Soweit das Geschichtskapitel von und mit Annette Kraus. In den folgenden Minuten lernen wir gemeinsam Tschechisch. Mit dem April beginnt in Tschechien die Zeit der Aufnahmeprüfungen,
přijímací zkoušky,
oder kurz
přijímačky,
für die weiterführenden Schulen. Dazu nun ein paar Vokabeln. Eine weiterführende Schule oder Schule der Sekundarstufe heißt auf Tschechisch
střední škola,
wörtlich also Mittelschule. Normalerweise kommt ein Schüler im Alter von 15 Jahren nach der 9. Klasse der Grundschule,
základní škola,
dorthin. Und abgeschlossen wird die weiterführende Schule meist nach 4 Jahren mit einem Abitur.
Maturita.
Eine allgemeine Ausbildung wird angeboten am Gymnasium.
Gymnasium.
Umgangssprachlich nennt man diese Bildungseinrichtung
Gimpel.
Die Ausbildung dort kann aber auch 8 Jahre dauern. In dem Fall ist der Übertritt für begabte Kinder bereits nach der 5. Grundschulklasse möglich. In einer Grundschule gibt es Klassen,
Třídy.
Die erste Klasse,
první třída,
die zweite und so weiter bis zur 9. Klasse. Am Gymnasium spricht man hingegen von Jahrgängen,
ročník.
Am 8-jährigen Gymnasium werden die Klassen traditionsgemäß mit lateinischen Zahlen bezeichnet, von der ersten,
prima,
über die
sekunda, terzie
und so weiter bis zum 8. Jahr, also
oktava.
Und noch eine allgemeine Anmerkung. Ein Gymnasiast,
Gymnasista,
aber auch ein Schüler an anderen Schulen der Sekundarstufe ist im Tschechischen kein Schüler,
žák,
sondern ein Student,
Student.
Und ein Lehrer,
učitel,
dort nennt sich Professor,
Professor.
Mit dem höchsten Universitätstitel, den ein Hochschullehrer tragen kann, hat dies aber nichts zu tun. Noch mehr zu den weiterführenden Schulen hören Sie in der nächsten Ausgabe des Sprachkurses. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Soweit unser Tschechischkurs. Sie hören immer noch Radio Prag, den Auslandssender des Tschechischen Rundfunks. In unserem Programm geht es weiter. Es müssen nicht immer die Klassiker sein wie Don Giovanni oder Die verkaufte Braut. Auf der neuen Szene des Prager Nationaltheaters läuft seit Freitag eine zeitgenössische Oper. Entstanden ist sie in tschechisch-deutscher Zusammenarbeit. Es geht um das Schicksal des Bildhauers, der einst das monumentale Stalin-Denkmal auf der Prager Anhöhe Letná geschaffen hat. Sie hören einen Beitrag von Martina Schneibergova und Till Janzer.
Die Oper stammt aus der Feder von Jiří Kadaržábek und heißt Žádný člověk, also kein Mensch. Im Mittelpunkt des Stücks steht der Bildhauer Otakar Švéc. Er schuf das Stalin-Denkmal, das am 1. Mai 1955 auf der Prager Letnerhöhe enthüllt, aber nur nach 7 Jahren wieder gesprengt wurde. Die Einweihung erlebte der Künstler nicht mehr, einige Tage zuvor nahm er sich das Leben. Dieses dramatische Schicksal, aber auch weitere Aspekte der damaligen Zeit, hat Jiří Kadaržábek in musikalische Form gegossen. Dabei musste der Komponist berücksichtigen, dass ein großes Orchester in der neuen Szene keinen Platz hat.
Der erste Teil klingt zwar wie eine traditionelle Oper, aber all das, was eine Oper auszeichnet, haben wir vorher aufgezeichnet. Für mich gehören dazu das Orchester, der Chor und der massive Klang. Das kann sich aber nur eine große Bühne erlauben. Die Aufzeichnung spielen wir im Surround Sound ein. Diese elektronischen Klangelemente werden durch 5 Schauspieler und Sänger ergänzt. Das ist dann das Live-Element.
Insgesamt hat die Oper 3 Teile. Der mittlere ist ohne Gesang. Im 3. Teil gehe das Werk in apokalyptische und postapokalyptische Science-Fiction über, sagte der Dramaturg Lukáš Ježička bei der Pressekonferenz zur Inszenierung. Und Jiří Kadaržábek ergänzte.
Der letzte Teil nutzt im großen Maße sehr typische Phänomene in der Musik des 20. und 21. Jahrhunderts wie Sprechgesang oder Voiceband. Die harmonische Verankerung fehlt. Die einzelnen Elemente sind auch in ihrer Länge frei. Sie können so lange dauern, wie es zu dem Geschehen auf der Bühne passt. Auch in der Interpretation besteht eine gewisse Freiheit. Das alles stellt hohe Anforderungen an das Ensemble, das auf der Bühne steht, aber vor allem an die Sänger.
Angesprochen ist da beispielsweise Eliška Gatringová. Sie ist als Sopranistin in der Oper zu hören.
Für jemanden wie mich, der mit der Musik des 20. Jahrhunderts nicht so viel Erfahrung hat, war schon das Aufschlagen der Noten eine unerhörte Überraschung. Ich habe das von Anfang an als große Herausforderung genommen und bin froh, dass wir das gemeistert haben. Einerseits muss man sich vom Bel Canto befreien, andererseits gehört er auf bestimmte Art auch wieder dorthin, wenn wir beispielsweise nur einfach B singen oder Wortfetzen. Weil es keine Arien sind, ist es unglaublich schwer, das stimmlich so zu erfassen, dass es für die Hörer interessant klingt und zugleich die Singbarkeit erhalten bleibt.
Bei der Oper Regie geführt hat Katharina Schmidt. Sie lebt zur einen Hälfte in Berlin und zur anderen in Prag. Martina Schneibergova hat nach der Vorstellung der Oper bei einer Pressekonferenz in Prag die Möglichkeit gehabt zu einem Gespräch mit Katharina Schmidt.
Frau Schmidt, wie ist diese Idee entstanden, eine derartige Oper zu machen? Also die Musik musste auch dabei sein.
Ja, das ist so entstanden, dass Petr Kofroni, der künstlerische Leiter der Oper, hier seit einigen Jahren einen Zyklus neuer Oper ins Leben gerufen hat und leitet. Und Der hat Lukas Jiříčka, unseren Dramaturgen, angesprochen, der dann Jiříka Deržábek, den Komponisten, und mich zusammengefügt hat zu einem Team. Und wir haben zu dritt überlegt, was das denn sein könnte, unser Thema. Und für mich war es ganz wichtig, ein Thema zu behandeln, das mit Prag zu tun hat. Fürs Národní divadlo, fürs Nationaltheater. Ich habe hier studiert und es war natürlich ein Traum, hier eine Oper zu machen und direkt eine Oper zu schreiben für dieses Theater. Und gleichzeitig ist es einem Zufall geschuldet. Und zwar habe ich kurz vorher ein Buch gelesen, der Fall Stalin heißt, von der tschechischen Historikerin Hanna Pichová. Das ist eine historische Studie, die begleitet von vielen Fotos den Bau und auch die Zerstörung dieses Stalin-Denkmals einfach beschreibt. Und ich habe, als ich auf dieses Buch gestoßen bin, sofort gedacht, das ist ein Thema für eine Oper, einfach weil es so unglaublich viele große Themen behandelt. Also einerseits die Geschichte von Atakas Švec, von diesem Bildhauer, der gegen seinen Willen einen Wettbewerb gewinnt und dann eine Stalin-Statue bauen muss. All seine Freunde hören auf, mit ihm zu reden. Er ist unglücklich, seine Frau begeht Selbstmord, Stalin stirbt, dann begeht er selber Selbstmord, bevor die Statue fertig ist. Und dann ist die Statue fertig und wird enthüllt und es ist sofort klar, es gibt die Abkehr vom Personenkult inzwischen in Russland und die Statue muss sofort wieder weg. Also da gibt es einfach ganz viele Themen, die für eine Oper toll sind. Also die Frage von der Verantwortung von einem Künstler, die Frage der Ideologien des 20. Jahrhunderts und ihren Einfluss aufs Heute. Und ich fand, das ist aus vieler Hinsicht ein wahnsinnig dankbares Thema für die Oper.
Sie haben das Libretto auch zusammengestellt, geschrieben. Die Oper soll aus drei Teilen bestehen. Ja. Hat Merkewich das Schicksal des Bildhauers, das tragische Schicksal, oder zuerst der Bau?
Also es gibt drei Teile. Der erste ist ein klassischerer Teil als der zweite und der dritte. Und im ersten Teil beschäftigen wir uns tatsächlich in der Hauptsache mit dem Schicksal von Atakas Švec. Also das ist wirklich so ein ganz klassisch, fast antikes Drama eines Künstlers, dessen Werk ihn zerstört, tötet im Grunde. Ne? Und das dauert etwa 50 Minuten, dieser erste Teil. Der zweite Teil ist ohne Text. Das ist wirklich diese Explosion. Und der dritte Teil ist eine ganz andere Art von Text und eine ganz andere Art von Narrativ und der ist 20 Minuten lang. Ich würde aber sagen, dass die thematische Wichtung ungefähr 50-50 ist. Also einerseits geht es tatsächlich um ein Künstlerschicksal, aber wir wollten nicht bei diesem Privatmann bleiben, sondern wir wollten das Thema öffnen in Richtung sozialer, heutiger Fragen. Also was machen wir denn mit so Orten wie diesem Lettner-Plateau oder was bedeutet die Stalin-Statue oder die Nicht-Existenz dieser Statue für uns heute hier und jetzt in Prag?
Haben Sie schon vorher über dieses Denkmal gehört, bevor Sie in Prag gelebt haben? Oder?
Naja, ich bin mit 19 nach Prag gezogen, vorher nicht. Aber bevor ich diese Oper geschrieben habe, ja. Also, aber nicht so im Detail. Also ich wusste, dass es da eine Stalin-Statue gab und ich wusste auch, dass dieser Švec echt Pech gehabt hat. Aber die ganzen Details kannte ich nicht. Nee.
Es wurde hier jetzt auch angesprochen, also es leben noch viele Leute, die das erlebt haben als Kinder vielleicht. Und die 50er Jahre sind wirklich für viele, also die schlimmste Zeitepoche. Sprechen Sie auch diese Frage an, was das für die weiteren Generationen bedeutet?
Ja, wir haben uns zumindest bemüht, das zu verhandeln. Das ist ja vorhin auch im Gespräch gefallen, also diese Frage von unterdrücktem Trauma. Wie kommt das immer wieder hoch? Also einerseits ist im ersten Teil der Oper in dieser Geschichte von Atakas Švec sehr stark zu sehen und zu erkennen, was für eine traurige, depressive, harte Zeit diese 50er Jahre waren. Und im dritten Teil, der sich eher diesen abstrakteren sozialen Fragen nähert, geht es auch darum, wie diese Traumata und diese Erlebnisse immer wieder nach oben gespült werden.
Ist es Ihre erste Opernregie?
Nein, es ist meine zweite Opernregie. Ich habe letztes Jahr die Eröffnung der Tage der neuen Oper, New Opera Days, in Ostrava inszeniert. Das war eine Oper von Giordi Ligeti. Und im Moment bereite ich auch eine weitere Opernregie in München vor, und zwar vom tschechischen Komponisten Ondřej Adámek, der schon seit einigen Jahren in Deutschland lebt. Und ich freue mich sehr, dass ich im Moment nicht mehr der Oper widmen kann.
Werden auch die deutschen Zuschauer in Deutschland die Gelegenheit haben, diese Oper zu sehen?
Ja, wir fahren im Herbst, im November nach Bremen, in meiner Heimatstadt. Und die Oper wird dort im Bremer Theater zu sehen sein, dank der Unterstützung des Goethe-Instituts. Ich freue mich wahnsinnig, dass das in Bremen zu sehen sein wird, weil ich so selten Gelegenheit habe, dort Arbeiten zu zeigen, die ich hier in Prag gemacht habe.
Und woran arbeiten Sie jetzt noch in den nächsten Monaten?
Das Allernächste, was ich machen werde, ist ein Hörspiel für Vltava, zu dem ich auch den Text schreibe. Da geht es um Träume von blinden Menschen. Und danach mache ich eine kleine Arbeit im Studio Hirdinu, und zwar Franz Kafkas Bericht für eine Akademie. Und danach mache ich die Oper in München mit Andrea Damek.
Soweit der Kultursalon. Von Jiří Kadeřábek hörten Sie das Stück Don Hamburger. Es spielte das Orchester Berg. Und das war's für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag, vielleicht auch mit der Musiksendung von Radio Prag. Aus dem Studio verabschiedet sich Markéta Kachlíková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Thank you.